Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst drei Menüs und zwei Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr. Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit zwei gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just two scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Mein Name ist leicht verschnupft, aber immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 320. Und lieber Philipp, jeder von uns beiden hat zwei Aktien mitgebracht für den Monat März, die wir für, sagen wir mal, kaufenswert halten könnten. Und worauf wir heute tiefer eingehen wollen, denn es wurde auch gefordert von der Community, wieder ein bisschen mehr Deep Dive, bitte. Also machen wir das
aber
auch.
Das Schlimme ist ja wieder, Marcel, weißt du, vor 2 Monaten habe ich gesagt, ach hier, bin so happy mit meinem Depot und will nie wieder irgendwas kaufen, nur noch ETFs. Und jetzt mache ich mal wieder den Konrad Adenauer. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Weil, was soll ich sagen? Ich bin wieder da. Und ich werde wahrscheinlich eine dieser 4 Aktien, die wir jetzt gleich besprechen, ja, man soll ja immer seinen Worten auch Taten folgen lassen. Und ich sage dir so, wie es ist, zu 75% werde ich mir diese Aktie einverleiben in mein Depot. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wir haben tolle Unternehmen mit dabei, unter anderem Munich Re, Standard Aero, Oracle und Mercado Libre, aber noch vieles, vieles mehr. Und Marcel, ich würde sagen, wir starten.
Genau. Ja, Philipp, du hast recht. Es wird spannend heute und ich möchte beginnen mit Oracle, denn ich finde, nach den Quartalszahlen, auf die wir gleich eingehen, kann man diese Aktie getrost auf dem Niveau ins Depot holen, aus meiner Sicht. Aber Disclaimer-Hinweis beachten, ich bin investiert, das vielleicht schon mal vornweg. Zum Geschäftsmodell, naja, also Cloud Enterprise Softwareanbieter, ne, da sind sie natürlich recht groß mit dabei und die Cloud-Transformation ist hier sehr spannend, weil sie alle Cloud zusammenpacken. Ja, also egal ob Azure oder von Google oder eben auch von Amazon, sind die hier alle auch in der Art Hybrid, dass man im Prinzip auf alle zugreifen kann. Und dahingehend natürlich sind sie auch Marktführer in dem Segment. Was hier eben die Investmentthese ist, dass es weiterhin diese Cloud-Geschichte und weiterhin Wachstumstreiber ist, aber eben auch das ganze Thema KI ist hier natürlich ganz groß im Kommen, weshalb natürlich dieses Oracle als Unternehmen auch extrem viel Geld in die Hand nimmt. Und so nach und nach entwickelt sich Oracle eben hier zu einem echten Player. Ja, ich kann mich noch erinnern, vor 3-4 Jahren, Philipp, da war Oracle so ein bisschen der abgeschlagene Vierte, wo ich auch tatsächlich nie investieren wollte zu dem Zeitpunkt, weil es einfach nicht spannend war. Aber seitdem das Thema KI dann da ist, kann man sagen, hat sich aus Oracle ganz schön was gewandelt. Natürlich gibt es Risiken. Ja, sie haben einen intensiven Wettbewerb, aber dieses Niveau ist natürlich relativ groß und diese TAM ist natürlich auch extrem groß, also dieser Gesamtmarkt, der adressiert wird. Und ja, naja, am Ende des Tages wird sich zeigen, ob Oracle da mitlaufen kann und zuletzt immer wieder im Fokus, finde ich. Philipp, was hast du erstmal grundsätzlich zum Unternehmen, Philipp?
Ja, super spannendes Unternehmen, auch ein Unternehmen, was wirklich die Transformation mitgestaltet, auch im Konzern, ja, also dieser Fokus auf die Cloud-Transformation. Oracle war ja früher wirklich ein Tanker und zeigt jetzt, dass sie ein verdammt schneller Tanker sind und nicht durch die Straße von Hormuz müssen, sondern sie fahren außen rum und als hätten sie es schon gewusst. Also gefällt mir richtig gut. Ich verstehe auch, wieso, weshalb und warum du hier investiert bist, lieber Marcel. Und ich glaube, wenn man einmal den Login-Effekt hat und einen schönen, also der Login-Effekt ist ja da für die Kunden. Und das Einzige, glaube ich, was hier wichtig ist, im Einkauf liegt der Gewinn. Und du hast ja Quartalszahlen mitgebracht. Erzähl uns doch mal, wie waren die denn eigentlich?
Genau, ich habe wieder Quartalszahlen gebracht und zwar eben von Oracle, weil die glücklicherweise diese Woche eben auch dran waren. Ein Gesamtumsatz von 17,2 Milliarden Dollar sind ein unglaubliches Wachstum von 22%. Philipp, das ist wirklich grandios viel, muss man sagen, für dieses dicke Schiff, ja, was du ja schon angesprochen hast. Der Cloud-Umsatz konnte um 44% im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Auch das ein echter Wachstumstreiber. Und Cloud-Infrastructure mit 4,9 Milliarden Dollar auch ein exakt krankes, wirklich völlig verrücktes Wachstum von 84%, Philipp. Hier geht's richtig nach oben. Die Rule of 40 hat man auch nicht ganz so oft bei einem solchen Player mit 65. Also auch richtig stark, muss man sagen. Und der Auftragsbestand ist ja das große Thema, warum die Aktie bei den letzten Quartalszahlen plötzlich 30% nach oben geschossen ist und seitdem ja wieder 50% runter. 325%. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und hier hat auch der CEO hat gesagt, der Gründer, ne? Allison hat gesagt, dass es tatsächlich so ist, die hohen Investitionssummen, die müssen sie nicht selber komplett stemmen, sondern die werden auch von Kunden erstmal, also direkt vor Nutzung zum Ausbau mit Vorzahlungen finanziert zum Teil. Also natürlich haben sie eine hohe Verschuldung, aber diese wackeligen Kandidaten wie OpenAI, das war ja zuletzt immer die Angst, dass OpenAI das nicht schafft, die Investitionen zu tätigen und auch das Geld bereitzustellen. Hier wird tatsächlich in Vorleistung gegangen von den Kunden, weil die Nachfrage so groß ist. Finde ich das clever von Oracle, weil man eben dieses Risiko des Ausfalls tatsächlich dadurch ein bisschen minimiert und eigentlich auch so die Angst nehmen kann, die vielleicht auch unbegründet ist, aber vielleicht auch, ja klar, wenn OpenAI jetzt plötzlich ausfällt oder was auch immer, ist natürlich erstmal ein großer Teil des Auftragsbestandes wieder weg. Aber es wird eben direkt monetarisiert, was natürlich auch in den Wachstumsraten wiederum zu erkennen ist. Starke Zahlen und die Highlights darüber hinaus ist eben, dass sie ja gerade so der bevorzugte Hafen für KI-Infrastruktur sind und sich da weiter etablieren. Nach wie vor ist die Nachfrage höher als das Angebot und das sogar massiv, so auch Larry Ellison. Das Orderbuch schon angesprochen, die Multicloud-Erfolge sind auch nicht von der Hand zu weisen, denn die Strategie, Oracle-Datenbanken nativ in Azure, Google Cloud und AWS einzubinden, zahlt sich eben hier aus und ist auch hier wieder ein echter Wachstumstreiber. Dazu hat man sogar noch den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 erhöht auf 90 Milliarden Dollar, also eine Milliarde hoch. Hätte man ja auch lassen können und sagen können, ich überrascht danach, aber so hat man schon mal sehr bewusst angehoben und wird wahrscheinlich dann trotzdem etwas drüber liegen, was ja so ein bisschen üblich ist. Klar, die CapEx-Investitionen sind natürlich extrem hoch, also hier muss man richtig Geld in die Hand nehmen, um weiter auszubauen und das sind ja auch nicht nur kleine Rechenzentren, sondern eben schon etwas, was den Free Cashflow stark drückt, kurzfristig und man muss sagen, sie sind voll mit dabei beim Thema KI und Larry Ellison hat ja auch hier was Interessantes gesagt und zwar nutzte er den Call für eine Kampfansage. Analysten befürchten ja, dass die KI traditionelle Softwareanbieter überflüssig macht, aber hier sieht Allison Oracle als Gewinner. Denn durch KI-gesteuerte Code-Generierung kann Oracle neue SaaS-Modelle, also Software as a Service, schneller und günstiger bauen als je zuvor. Und deswegen, klar, Die sogenannte SaaS-Pokalypse betrifft unsere Konkurrenten, nicht uns. So sagte er das weiter. Finde ich erstmal ein schöner Hinweis, dass man sieht, okay, es gibt schon ein paar Unternehmen, die könnten durchaus in Gefahr laufen. Das haben wir auch schon mal besprochen hier im Rahmen des Podcasts mit Qualys zum Beispiel und ein paar anderen. Aber Oracle scheint da sehr weit vorne zu sein und ich kann mir das gut vorstellen. Dieser Vorsprung ist natürlich da und wenn deine IT stark genug ist, das mit KI noch besser zu machen, dann ist Oracle eben da sehr gesund aufgestellt, Philipp.
Ich gehe voll und ganz mit dir mit, Marcel. Und wir sehen ja auch das Unternehmen, also ich sag dir so, wie es ist, ich fand es relativ überbewertet auch. Also dass wir waren ja mal tatsächlich schon bei der Market Cap, ich glaube von,
700.
Also war ja
700 Milliarden.
Also Wahnsinn. Und jetzt hat man hier natürlich eine Chance, zu einem Kurs auch sich hier einzukaufen, der ja viel entspannter ist, ja. Das KGV völlig in Ordnung, die Sales knallen hoch, also zweistelliges Wachstum, das ist für mich hier High Growth bei einer tollen Bewertung. Was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, sage ich dir ganz ehrlich, ist die Verschuldung. Also das muss sich natürlich am Ende auszahlen. Man könnte jetzt vielleicht nochmal ausrechnen, wie viel Geld zahlt man eigentlich auf das Fremdkapital. Also wie hoch ist der eigentliche Zinssatz? Ja, das würde ich gleich nochmal machen, wenn du gleich noch was erzählst. Das finde ich, da muss man einfach schauen, wie es da ist. Und nichtsdestotrotz, die Margen sind gut, die Analysten reiten die Welle. Deswegen, ich denke, wenn man jetzt einsteigt, macht man nichts falsch. Aber das wirst du mir jetzt sagen, wie ist es denn beim Chart?
Richtig, beim Chart muss man sagen, ist es gerade eben spannend. Nach wie vor. Denn die Aktie, wie schon erwähnt, nach dem letzten Quartal zahlen 30% ins Plus. Ich hätte damals Gewinne mitnehmen sollen, aber ich bin weiterhin überzeugt, auch von den höheren Preisen. Ich war halt gut im Plus, jetzt mittlerweile bin ich ganz leicht im Minus. Aber die Aktie eben stark gefallen von den Hochs, muss man sagen. Und von dort an hat man zumindest erstmal eine Unterstützung gefunden. Die letzten Zahlen haben gezeigt, man kann wieder die Börse begeistern, aber der kleine Trend, der ist nach wie vor intakt, also der schlechte, negative, der Abwärtstrend, der leichte oder kurzfristige und jetzt bleibt natürlich noch abzuwarten, dass der Ausbruch kommt, dann kann man hier durchaus mal überlegen, eine Tranche zu setzen, wenn man noch nicht investiert sein sollte oder eben hier den Sparplan anzuwerfen, denn hier kann es natürlich auch noch ein paar Wochen, Monate dauern, bis es eben wieder nach oben geht. Natürlich auch immer die Frage, was das Big Picture macht in der Weltwirtschaft. Aber ich glaube, es könnte eine gute Chance sein. Vielleicht der Hinweis hier an dieser Stelle. Wir haben den Chart gesponsert bekommen, wieder mal von XTB, unserem Werbepartner. Alle Informationen zu unserem Werbepartner natürlich in den Shownotes. Und Philipp, auch hier gibt es wieder eine Aktion, die möchte ich nicht vorenthalten.
Welche denn?
Es gibt die Möglichkeit, dass die Kunden die Chance haben auf eine gratis Hugo Boss Aktie, wenn man eben sich einfach mal ein Depot eröffnet, einfach ein Konto eröffnen, eine Einzahlung in beliebiger Höhe leistet. Hier muss man ein bisschen aufpassen, die Einzahlung zur Kontoverifizierung zählt nicht, weil es ja so ein kleiner Betrag ist. Und in der mobilen XTB-App der Aktion zustimmen und schon bekommt man eine Gratis-Aktie. Das sollte man aber innerhalb von 7 Tagen machen, das wäre nochmal wichtig nach der Kontoeröffnung. Aber trotzdem eine schöne Aktion, man bekommt eine Aktie geschenkt. Man hat einen wirklich sehr guten Depotanbieter, den man auch mittlerweile an jeder Litfaßsäule sieht, weil da ist auch Werbung geschalten von XTB. Ich sehe es immer mal an einer oder anderen Ampel. Und tatsächlich muss man sagen, auch eine sehr gute charttechnische Option, wo man einfach mal die Charts im Detail auch anschauen kann und nicht nur so eine Linie, die einem nichts verrät, sondern eben da auch ein bisschen tiefer gehen kann, auch Tools hat, die das ganze Thema Charttechnik mit abdecken. Aber auch selbst wenn man jetzt nicht der Charttechniker ist, kriegt man eben dann doch einen besseren Einblick. Sehr leicht zu handeln, sehr schnell natürlich auch und kostengünstig. Insofern bleibt es, finde ich, immer noch einer der spannenden Broker und Anbieter oder Depotanbieter. Und alles zu der Aktion mit der Hugo Boss Aktie, die gratis ist. Natürlich auch die Chance, wer über unseren Link geht, bei uns in der WhatsApp-Gruppe teilzunehmen. Drei Monate kostenlos. Und alles dazu natürlich in den Links, in den Shownotes und da natürlich auch der Disclaimer-Hinweis von XTB, dass man hier auch Geld verlieren kann beim Traden und beim Handeln. Zurück zu Oracle, Philipp. Und
mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Kostenlos, aber nicht umsonst. Also kommt wirklich rein, kommt vorbei und wir kommen in den Austausch. Und was gibt es eigentlich noch zu sagen? Also für mich ist es, wenn man überzeugt ist, buy and hold till I'm old. Und ist auch für mich eine Dividendenwachstumsaktie, Marcel, muss ich ehrlich sagen.
Stimmt, Sie haben auch eine Dividende, die zahlen Sie. Und ja, das stimmt. Das können Sie natürlich dann getrost anheben, auch wenn natürlich die Verschuldung erstmal dagegen steht, denn die wird wahrscheinlich als allererstes erstmal getilgt. Und natürlich sind jetzt die Investitionen im Vordergrund, denn nur das KI-Rennen kannst du auch gerade aus Infrastrukturpartner nur dann gewinnen, wenn du jetzt richtig viel Geld in die Hand nimmst. Und da muss die Verschuldung mal, das ist ja das Schöne an dieser Verschuldung, die ist positiv. Na, das ist ja eine Investition in die Zukunft. Ist jetzt keine
Sie Verteilung. Zahlen auch nur 2% Zinsen auf ihr Fremdkapital. Ja. Sich zu 2% zu verschulden, macht das auf jeden Fall Sinn. Ne?
Kann man mal machen, ja. Und vor allem für diese Investitionszwecke. Ne? Also jetzt nicht so, dass sie jetzt hier ihre Mitarbeiter mehr bezahlen dadurch, sondern was ich auch gönnen würde, davon abgesehen. Aber es ist zumindest eine Investition und damit natürlich auch erstmal berechtigt und attraktiv, wenn man so möchte.
Wir sprechen gleich noch über Aktien, ja, zum Beispiel Surf, also du hast ein 10X dabei, dann sprechen wir über Standard Aero, UiPath kommt heute noch dran, der Kapitalist. Und bevor es aber losgeht, Marcel, habe ich heute ein Unternehmen mitgebracht, wo ich denke, da würde jetzt jeder denken, Mensch, das ist doch das nächste Unternehmen von Marcel und nicht von Philipp, aber ich habe sie heute mitgebracht und es ist Mercado Libre. Und viele sagen jetzt, was will der jetzt mit dem Amazon Lateinamerikas? Aber ich habe ein tolles Interview gehört mit dem CEO von Mercado Libre. Und weißt du, was er gesagt hat? Wo die größte Chance eigentlich ist für Mercado Libre in den nächsten Jahren? Also er sagt, wir können locker den Umsatz verfünffachen, also im E-Commerce-Bereich in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Aber den richtigen Hebel sieht er beim Fintech. Nämlich bei Mercado Pago. Und woran liegt das? Er sagt, wenn jemand bestellt bei Mercado Libre, hat er schon ein Konto und dann kriegt er automatisch auch schon die Fintech-Sachen gleich mit dazu. Also eine Kreditkarte. Und die meisten in den Ländern Lateinamerikas sind underbanked. Und das ist, also es gibt da eigentlich nur klassische Banken und kein Fintech-Unternehmen. Und das ist einfach, er sieht da eine Riesenchance, einen riesen Lock-in-Effekt einfach auch nur, weil du darüber dann natürlich auch Rabatte etc. steuern kannst. Und sie sind einfach mal ein stark wachsender lateinamerikanischer E-Commerce-Player. Und wenn man in dem Thema investieren möchte, du weißt, ich bin ein riesen ETF-Freund, aber ich persönlich habe schon noch nie hier in diesem Podcast gesagt, boah, der Emerging Markets ETF ist das, wo ich den Fokus drauf legen würde, weil es geht um Qualität und man hat natürlich auch, sorry, noch viel Käse in den Emerging Markets, natürlich auch noch in den Developed Markets. Aber naja, ich bin da bin ich eher der Stockpicker im Bereich Emerging Markets. Und ich glaube, man hat mit Mercado Libre, und wir schauen es uns einfach mal an, Marcel, hat ja eine Chance, weil dieses Unternehmen wächst beim Umsatz um 30% für dieses Jahr, nächstes Jahr noch 23, dann 18%. Was ein Niveau aber auch. Das KGV für 2028 liegt gerade mal bei 16 und der Gewinnwachstum bei 31%. Dazu kommt eine Bruttomarge von 50%, sogar schon eine EBIT-Marge. Also man verliert gar kein Geld von 11% und eine Nettomarge von fast 7%. Das ist richtig stark. Die Kapitalrendite liegt bei unglaublichen 36%. Die Marktkapitalisierung ist ein Witz von 85 Milliarden Dollar. Ja, das ist nichts. Und ich möchte jetzt einfach mal noch, ich habe ja noch einen weiteren Chart mitgebracht, Marcel. Und hier sehen wir das Umsatzwachstum. Ja, also den Umsatz, wie der durch die Decke geht. Ja, über 50% im Schnitt pro Jahr. Also wir haben einen CAGR von 48,7% in den letzten Jahren gehabt.
Das ist durchschnittliche Wachstum, ne? Muss man genau. Gleich noch kurz mal dazu sagen.
Das ist brutal. Und wenn wir dann aber sehen, die Marktkapitalisierung von Mercado Libre, die ist einfach, da ist eine riesen Lücke. Da haben wir einen CAGR von 0,4% im Schnitt pro Jahr.
Ja.
Also seit 2020 hat sich hier nichts bewegt und das geht nicht. Das ist für mich wirklich mit die unterbewerteste Aktie, die es gibt, Marcel. Und ich sag dir so, wie es ist. Ich bringe sie jetzt auch hier sponti als Tenbagger mit.
Boah.
Ja.
Okay.
Also, dass wir reden über 80 Milliarden Dollar Market Cap.
Ja. Ja.
Das ist nichts. Das ist gar nichts. Und deswegen Mercado Libre. Und es wird auch meine Spekulation der Woche. Mercado Libre wird den Emerging Markets ETF, ja, weil man soll ja das dann auch ins Big Picture setzen, bis Ende des Jahres deutlich outperformen.
Was heißt deutlich?
Deutlich heißt bei 2% mehr.
Okay. Ich frage ja nur.
Mann, nein, ne? Also, aber ich bin wirklich begeistert und ich sag's so wie es ist, ich bin gerade noch nicht investiert, aber ich werde hier nächste Woche vermutlich mit einsteigen.
Also 85%, wie du einstiegs in der Folge schon sagtest.
Es juckt mir eigentlich jetzt gerade schon in den Fingern, aber ich möchte nicht an meine Cash-Reserven ran.
Okay, ich wollte gerade sagen, meine Spekulation heute ist, dass Philipp noch vorm Ende dieser Aufzeichnung.
Nein. Also, okay. Mercado, also ich glaube hier wirklich, das könnte ein Tenbagger werden, ja? Relativ kurzer Zeit.
Ist durchaus machbar, ne? Also wenn es auch nur, keine Ahnung, Verdreifachung wäre ja auch schon nett. Du, ich bin dabei, ich würde mich freuen. Also über die.
Bist du investiert?
Schon lange, ja, aber das ist schon lange, so über einem Jahr. Ich habe es ja 2025 in unser Future Starts Now Portfolio geholt.
Stimmt.
Und dementsprechend auch selbst ins Depot geholt, weil ich eben auch damals schon die Unterbewertung sah. Und ich finde es auch sehr spannend, weil du sagtest ja schon bereits, underbanked. Das heißt jetzt nicht, dass da gar keine anderen Player dabei sind. Es gibt natürlich Fintech in Brasilien und Südamerika. Aber was es eben nicht gibt, also es ist eher das Verhältnis. Sprich, also New Holdings gibt es ja noch für Brasilien. Es gibt ja noch andere, auch C-Limited fest da ja langsam schon auch ein bisschen die lateinamerikanischen Länder ab. Aber dieser Markt, dieser Finanzbereich ist ja riesig, ne? Also da gibt's ja nicht 100%. Nur einen Player oder drei oder fünf, sondern es ist natürlich ein extrem großer Markt, der sich unter mehreren aufteilt und Mercado Libre hat da unter anderem auch die Nase mit vorn und sie machen es eben auch clever und die ganze Infrastruktur sollte man auch nicht unterschätzen. Das ist bei Amazon gerade jetzt schon lange, also eigentlich schon bekannt und weiß auch jeder Investor, der große Hebel für vieles, warum alles so gut klappt, warum viel mehr bei Amazon bestellen. Das ist das, was Mercado Libre in Südamerika aufgebaut hat. Das ist ein Asset, dass man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte.
Nein.
Und dazu kommt natürlich eben, wie gesagt, das Fintech-Geschäft auf der anderen Seite, die ganze Logistik und sie sind eben auch nach wie vor E-Commerce-Plattform und das ist eben eine Kombi, die bei Amazon schon mal richtig gewirkt hat und hier, glaube ich, hat man einfach die Chance, genau das gleiche Modell noch größer zu sehen oder genauso groß werden zu sehen, wie es vielleicht in Amazon dann eben vor ein paar Jahren auch war und dass es eben mit Zeitverzögerung ist, weil der lateinamerikanische Markt natürlich nicht ganz so im Wohlstand ist, wie es vielleicht jetzt die Amazon-Kernmärkte sind. Ne? Aber das kann ja alles noch werden und hoffentlich wird es auch noch so. Und wenn man auch hier mal auf den Chart schaut.
Sollte ich jetzt doch einsteigen vor Ende des Podcasts?
Ja, also wenn du es heute nicht machst, mach's halt Montag. Was soll's, ne? Wir nehmen ja heute zum Freitagabend auf.
Nee, Montag ist wieder Work, da komme ich wieder nicht hinterher.
Also Work-Balance. Ich kann dich ja erinnern oder für dich kaufen. Gib mir die Zugangsdaten. Ich mach das schon.
Du kannst mir was kaufen und übertragen. Das ist auch immer gut.
Das wäre nett. Ja, das stimmt. Ja, naja. Jedenfalls der Aufwärtstrend, der kurzfristige, ist erstmal gebrochen. Seit ein paar, ja, vielleicht auch, glaube ich, schon knapp einen Monat oder über einen Monat. Und jetzt ging es ein Stück weit runter auf die alten Hochs. Dort scheint es zumindest einige Stabilisierungsversuche zu geben. Es gibt zumindest mehrere Unterstützungen, die Käufer anlocken könnten. Eine gute Chance, also demzufolge eine erste Tranche zu setzen, was natürlich immer lustig zu sagen ist, wenn man für eine Aktie schon ein bisschen mehr Geld bezahlt. Also wenn man jetzt nicht im Bruchstückhandel betreiben kann, ist das dann natürlich immer schwierig mit den Tranchen. Aber nichtsdestotrotz kann man hier ruhig noch ein bisschen warten, bis man einsteigt oder eben, wie gesagt, Sparplan oder ähnliches, wo man dann, ich sag mal.
Ach so, also da, mich hier schön reinquatschen und sagen, ein bisschen warten, ne?
Ja, ein Ticken warten kann man schon. Also ich gehe jetzt hier das Minus mit, ich werde nicht verkaufen, diese aktuell 10%, glaube ich, Minus. Aber für mich absolute Buy-and-Hold-Aktie und ich glaube, lieber dabei sein als verpassen.
Vielleicht noch mal was dazu, ja. Also ich hab's hier mal offen, also die Unique Buyers, also tatsächliche Kunden, die neu dazukommen. 62 Millionen waren es 2020. Jetzt sind wir bei 121 Millionen. Im vorletzten Jahr waren wir bei 100 Millionen. Ja, also das ist vielleicht auch nochmal, das, was vielleicht sogar wirklich ist. Die durchschnittlichen Käufe pro Quartal sind im Jahr, was denkst du, pro Quartal, was kauft man?
Keine Ahnung, ist
9-mal, 2025. Oh. 2020, was glaubst du, wie hoch war es da?
Sag's weiter, ich weiß es nicht.
5,7.
Okay.
Und was sie natürlich auch machen ist, und das muss man einfach sagen, dieses ganze Ad-Marketplaces, ja. Man hat in Lateinamerika jetzt schon einen Marktanteil von digitalen Werbeanzeigen von 6,7%. Und das ist natürlich stark. Schauen wir uns das Thema Fintech an, ja. Also man ist die Nummer 1 in Mexiko, man ist die Nummer 1 in Argentinien, man ist die Nummer 2 in Brasilien, in Venezuela die Nummer 1. Also Monthly Active Users im Monat von den Payment Features 78 Millionen. Ja, wir waren 2020 noch bei 20 Millionen. Das ist ein Ökosystem, das ist brutal einfach nur. Dann haben sie natürlich auch das ganze Thema, du kannst ja auch einen Kredit mit aufnehmen, ja, über diese Plattform. Sie haben 39,3 Millionen Kredit-Users im Portfolio gehabt, 2025. 2020 waren es gerade mal 4 Millionen, Marcel. Das ist unfassbar. Also das ist wirklich, dann gibt es ja auch Medi Plus, ja, da hast du dann auch noch HBO dabei, Universal, Netflix, Disney Plus. Das ist, und wenn du das da machst, kriegst du alles. Also das ist eine super Plattform, eine wirkliche super Plattform. Und das gefällt mir einfach richtig gut. Sie sind eigentlich in allen lateinamerikanischen Ländern Marktführer. Und es wird schwer für eine Amazon oder so, da auch diesen Vorsprung, einfach dieses Netzwerk einfach aufzuholen. Ich meine, wir haben es ja auch. Ja, du siehst hier Temu und wie sie alle heißen. Aber Amazon ist einfach da. Und das ist schwer, so ein... Ich glaube, da zählt wirklich schnell schlägt langsam. Und deswegen, ich bin der Meinung, buy and hold, auf jeden Fall. Man muss sich natürlich dem Risiko bewusst sein. Man kennt die Märkte nicht persönlich. Das ist auch ein Punkt. Also man weiß nicht, wie die Leute dort ticken. Man muss die Wirtschaft dort verfolgen. Aber wenn ich Milei in Argentinien sehe, auch Venezuela, für Mercado Libre dürfte das gut sein, was da vielleicht passiert. Es ist eine Spekulation in der Hinsicht, also ich würde es jetzt nicht als erste Aktie kaufen, und High Growth, dieses Thema, dass die Bude wächst, ja, das ist halt keine Pommesbude mehr, und nichts gegen schöne Pommes, ja, aber nee. Du weißt, was ich meine, also ich bin gerade noch nicht investiert, aber ja, nächste Woche. Nee, nein. Ich muss da nochmal drüber schlafen, aber es ist... Das passt also schon.
Wäre mal spannend aus der Community. Ich meine, es gibt ja einige, die auch einfach mal nach Südamerika gereist sind, vielleicht auch schon da mal ein bisschen was gesehen, gehört. Ja, das kann man ja durchaus mal als Feedback gerne unter das Video oder unter dem Podcast mitschreiben. Das lesen wir natürlich dann gerne und auch wir lernen natürlich gern dazu. Für mich auch eine Buy-and-Hold-Aktie. Ich würde sagen, als High Growth super geeignet, was die Zahlen ja zeigen. Und ich sehe es gar nicht mal so sehr als Spekulation. Es ist wirklich mehr... ich sag mal, sehr gesetzt, ne, weil sie einfach eine gewisse Größe haben.
Wir sprechen nachher ja noch über Adobe.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Ja, der Kapitalist hat mich ja angerüffelt, weil ich seine Orders nicht ausgeführt habe. Ich habe es gemacht. Also, sorry, lieber Kapitalist. Munich Re habe ich noch mitgebracht und du hast uns einen 10-Bagger der Woche mitgebracht und der kommt jetzt, richtig?
Richtig, genau, der 10-Bagger der Woche. Und Philipp, Das ist ein Unternehmen, wenn das mal an die Größe, oder das träumt natürlich von so einer Größe wie Mercado Libre, AFAM, ist auch noch ein sehr junges Unternehmen. Es ist an der Börse gelistet, noch nicht ganz so lang, aber es geht hier um die Last Mile. Ne? Also das Liefergeschäft, was tatsächlich hart umkämpft ist, was immer schwierig ist. Ja, wir kennen es ja alle irgendwie auch selber, das ist ein kleines Päckchenpaket, dann liegt das wieder sonst wo. Es ist, ja, sieht teilweise aus und da muss ich sagen, egal welcher Paketdienst, manche Pakete, von die ich bekomme und ich bekomme beruflich sehr viele, sehen einfach wirklich kacke aus. Ja, das ist kein Umgang. Und auch von Essenslieferung und so weiter. Menschen sind halt einfach teuer, Philipp. Das ist so, Mitarbeiter auch selbst, wenn sie nicht gut bezahlt sind im Verhältnis der Gesamtbevölkerung teilweise, ne, wenn man jetzt so ein bisschen an Gorillas denkt oder Flink, die ausfahren, ne, das ist teilweise natürlich immer etwas schwierig und kritisch. Und hier gibt es ja ein Unternehmen, das sich das eben so ein bisschen zu eigen macht oder zu Nutzen macht. Und zwar Surf Robotics. Kürzel ist S-E-R-V, also Surf. Und die machen keine Roboter im Sinne von Humanoide, ja, die so aussehen wie wir Menschen, sondern sie haben ja einen Roboter gebaut, der nennt sich Bowen. Und auf der Webseite, wenn man die einfach mal aufmacht, surfrobotics.com, dann sieht man einen sehr süßen Roboter, der aber eben Fassungsvermögen hat für zum Beispiel Online-Einkäufe, für, keine Ahnung, Essenslieferungen, für kleine Pakete oder Päckchen und so weiter und so fort. Und der fährt einfach über die Straßen. Natürlich mit KI, Robotik, ne, alles zusammen. Der fährt durch die Straßen und liefert eben die letzte Meile aus. Und das ist natürlich relativ kostengünstig, denn einmal so ein Ding bestellt, fährt er dann eben auch und muss dann eben nicht irgendwie ein Mensch dabei sein, der teure, ja, der am Ende trotzdem einen Stundenlohn hat. Ja, egal, wie man das jetzt einordnet, wie man dazu steht. Aber ich glaube, für nicht alle Regionen macht das Sinn, das ist klar, aber für viele. Und was ich eben hier sehr spannend finde, ist, dass sie da eben sehr weit vorn sind in diesem Bereich und natürlich auch eine Umsatzbeteiligung haben, wenn sie eben hier Kunden gewinnen. Also sie verkaufen nicht nur das Gerät, sondern haben natürlich auch die ganze Software und alles, was dahinter steckt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, gerade für kleinere Auslieferungen. Und das ist ja doch ein riesengroßer Anteil am Liefern. Ja, das ist ja tatsächlich so, dass die letzte Meile immer das ja auch teilweise teuerste an dem ganzen Thema ist. Und ja, sie sind natürlich mit Partnerschaften und zur Kapitalaufnahme gezwungen. Also sie müssen natürlich viel investieren, um Fuß zu fassen. Und da muss ich sagen, glaube ich, dass sie ganz vorne mit dabei sind bei diesem Thema. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht lange dauert, bis die großen Player, die wir angesprochen haben, wie zum Beispiel Amazon, aber auch Walmart, beziehungsweise auch natürlich die ganzen Last-Mile-Deliveries wie Uber oder eben auch ja, Delivery-Hero-Kunden. Ne? Das sind ja alles Restaurants oder einfach ganz klassisches lokales Restaurant, dass sie sich eben hier ja weiterhin als Interessenten zeigen. Aktuell ist es auch so, also ein paar von den genannten Partnern sind ja schon dabei, also Uber Eats, 7-Eleven, Nvidia als Partner natürlich in der Technologie, ne, zum Thema KI, Delivery Hero und auch DoorDash. Und ich glaube, das könnte eine schöne, spannende Chance sein. Und Philipp, wenn wir mal gemeinsam auf die Kennzahlen schauen, ist es schon so, dass wir hier von einem sehr verlustreichen Unternehmen reden, welches aktuell fast, also sehr wenig Umsätze hat. Das muss man ganz klar sagen. In diesem Jahr werden 26 Millionen erwartet. Ich glaube, in den letzten Quartalszeiten hat man sogar ein bisschen, ja, ganz leicht den Ausblick angehoben. Das ist natürlich nicht viel, aber ein bisschen was. Aber danach, die Jahre skalieren eben. Und da wird eben doch mit echt starken Wachstumsraten im Umsatz gerechnet. Natürlich hochverlustig, klar, aber das ist ja auch in dem Stand, wo das Unternehmen ist, gerade absolut nachvollziehbar. Und Philipp, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Unternehmen auf längere Zeit natürlich auch nicht unter den ersten 100 Positionen im Depot notwendig, ja, das kann man ganz klar so sagen. Und ist natürlich eine hohe Spekulation, keine Frage. Aber hier geht es ja um Tenbecker. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen sehen. Und auch charttechnisch muss ich sagen, hat sich so ein bisschen die 10-Dollar-Marke ganz gut etabliert. Und wer da so ein bisschen Lust hat mit ein bisschen Spielgeld, was auch durchaus verlustig gehen kann, ne, ist ja jedem so sein Thema oder jedem sein Ding, könnte hier eine Chance haben, weil das Thema Robotik wird mit KI nur besser. Ne, das ist klar. Also jetzt, wo KI ausgerollt wird, ist Robotik tatsächlich eine echte Präsenz und ich glaube, dass wir nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Bereichen Robotik plötzlich extrem schnell kommen sehen werden. Ne? Also auch in unserem Alltag wird das Ganze recht schnell einziehen und wird eben keine 10, 20 Jahre mehr dauern. Und insofern könnte es eine Chance sein. Wie gesagt, Bodenbildung bei 10 Dollar, hier könnte man ja auch, oder ein bisschen unter 10, ne, da könnte man auch relativ schnell mal einen Stop-Loss setzen, wenn man sagt, komm, Risiko, Chance ein bisschen im Verhältnis setzen, dann ziehe ich mir halt dann 10% Risiko ran. Aber ist natürlich eine hoch volatile Aktie, darf man auch nicht vergessen. Kann man auch zwischendurch mal Gewinne mitnehmen, vielleicht nicht zum Buy-and-Hold geeignet. Aber Philipp, für eine Spekulation könnte ich mir vorstellen, auf die nächsten Jahre durchaus spannend.
Boah. Ja, ist nicht meins.
War klar, ich, für die viele
ich
nicht.
Ich drück okay. dir die Daumen, ich schreibe es auf.
Disclaimer, ich bin nicht investiert, und deswegen hat Tenbecker der Woche zum Mal als Idee für die, die ein bisschen sich gerne weiter rausfahren.
Surf Robotics, ja, schwimmt nicht so genau. weit.
Surf Robotics.
Surf Robotics, ja. $9.12. Jetzt habe ich natürlich gleich vor voller Freude gleich die Excel geschlossen.
Passiert.
Aber wir haben ja einige dabei und das ist ja mal das Schöne. Also es lohnt sich tatsächlich, ihr Lieben, diesen Podcast eventuell zu abonnieren, zu kommentieren, zu liken, weil, Marcel, ich gucke gerade auch mal wieder hier auf unsere Liste und soll ich dir mal sagen, was da schon wieder drin steht? Bei Coda Octopus, wer hatte das denn vorgeschlagen, du oder ich?
Das klingt nach dir.
Ja, ich glaube, das war ich, ne? Ja, ja, Folge 309 war es soweit. 60%. Und wer, also wir haben jetzt insgesamt abgegeben 53 Ideen. Also hätten jetzt 53.000 Euro eingezahlt und hätten eine Rendite von 26,83% erzielt.
Nicht schlecht eigentlich, ne? Dafür, dass
und
es
ich schaue jetzt mal,
risikoreich
was
ist.
Ganz oben steht. Ist Tilray mit 960%.
Das ist der erste Tenbecker.
Und dann haben wir Sterling Infrastructure mit 250, American Healthcare mit 213, Nebius auch mit fast 200 und ganz unten mit minus 69% ist Red Care Pharmacy.
Ja,
kannst du
oh
dir
Gott.
Das vorstellen?
Ja, ich sehe es ja jeden Tag. Aber
unfassbar.
Ja, kurzer Exkurs, sehe ich für völlig unterbewertet. Ne? Also die sind jetzt wieder auf dem Niveau tatsächlich, wo sie damals gekauft habe, nachdem sie sich
bevor sie angefangen haben, Apotheken zu machen.
Ja, ist irre halt. Also seit E-Rezept sind sie quasi wieder da auf dem Level, wo sie vor E-Rezept waren, was natürlich eigentlich Quatsch ist, weil sie viel profitabler sind als vorher, weil sie stark gewachsen sind seitdem. Für mich eine Unterbewertung nach wie vor und ja, ich habe auch nochmal eine Tranche nachgekauft, weil ich einfach nicht die realistische Bewertung hier dahinter sehe. Im Zweifel, Philipp, bei Redcare Pharmacy, um den Exkurs noch komplett zu machen, könnte das natürlich auch ein Übernahmekandidat sein. Ne? Wir haben eine Market Cap von unter 1 Milliarde. Und
Wahnsinn.
Wenn DM richtig Lust hat auf dieses Geschäft und sagt, okay, dann nehmen wir halt Pharma doch mit rein, anstatt nur diese nicht verschreibungspflichtigen Sachen. Ja. Dann feuerfrei, ne? Dann könnte es günstig sein. Ich hoffe es nicht, weil dann doch das Minus nicht erreicht wird oder das Plus nicht mehr geschafft wird. Wobei, dann würde ich glaube ich auch warten bis zum Squeeze-Out. Aber könnte natürlich auch noch eine Idee sein, da eine Übernahme wohl möglich. Schauen wir mal. Aber gut, das war der Exkurs und ich würde sagen, Philipp, wir kommen zu einem weiteren Unternehmen heute von
Bitte.
Unseren vier für März und das ist Standard Aero. Ein Unternehmen, was auch noch nicht so lange an der Börse ist, aber sie sind im Bereich Instandhaltung und Reparaturdienstleister für eben sämtliche Flugzeuge, für die Luftfahrt, Schifffahrt, aber eben auch für alles, was irgendwo, Raketen und so weiter, was irgendwo Turbinentriebwerke und Komponenten der gleichen Art hat. Und sie sind natürlich im Auftragsgeschäft und sie sind dann natürlich relativ sicher in ihrem Wartungsgeschäft, ne? Also es gibt natürlich einen immer wieder wichtigen Wartungsbedarf von Flugzeugen. Ja, also niemand möchte das aus Augen lassen, außer Boeing zeitweise, aber egal. Ist also dementsprechend etwas, was relativ sicher ist, egal wie schlecht die Wirtschaft läuft, egal wie gut die Wirtschaft läuft. Die Dinger müssen immer gepflegt werden und natürlich machen das die Vertragsgeschichten selber, ne? Wie zum Beispiel General Electrics, die haben natürlich auch eigenes dieses Geschäft mit drin und auch Service und Wartung. Aber es gibt eben auch so, wie du jetzt, wenn du ein VW hast, nicht zur VW-Vertragswerkstatt fahren musst, kannst du ja auch zu ATU fahren und das machen lassen. Und Standard Aero ist so eine Art ATU. Natürlich gibt es dann auch weitere aus diesem Bereich. Auch MTU hat solch eine Einheit, ne? Oder auch Lufthansa betreibt sowas auch in einer oder als einer Tochterfirma und noch viele mehr. Aber auch dieser Markt ist natürlich riesig. Und Standard Aero finde ich jetzt rein von der Bewertung und von dem Geschäftsmodell durchaus spannend. Kann man sich mal anschauen. Gerade auch die fundamentalen Daten, die sind natürlich jetzt nicht so, dass sie einen vom Hocker reißen. Aber sie skalieren ganz gut. Sie haben eine ganz gute Nachfrage. Ein Wachstum, was ich sag mal so im, ja, jetzt kein High Growth, aber durchaus ein anziehendes Niveau haben könnte. Und auch im Gewinn sind sie eben tatsächlich recht gut dabei. Man muss sagen, dass die Margen nicht riesig sind, was natürlich in diesem Geschäft, gerade bei dem Wettbewerb und wenig Burggraben, muss man auch sagen, natürlich normal ist. Aber dementsprechend ist natürlich auch die Bewertung nicht allzu hoch in meinen Augen. Und bei einer Market Cap von, oder von mir aus einer Enterprise Value inklusive Schulden und abzüglich Cash von 11 Milliarden, ist es, denke ich, erträglich, 6 Milliarden Umsatz zu erzielen. Und ich wollte es mal als Idee mitbringen.
Es ist auch einfach ein cooles Geschäftsmodell, was nicht leicht so zu kopieren ist. Und ich glaube, bevor ich jetzt hier, also ich finde das Wachstum leider ein bisschen zu schwach und die Margen gefallen mir nicht.
Ja, ja, genau, wie angesprochen.
Ja. Also, aber ich finde trotzdem, wenn man überzeugt ist, mein Gott, buy and hold, why not?
Ist zumindest eine Horizonterweiterung in dem Segment, ja. Ich meine, wer General Electric hat zum Beispiel, der braucht das nicht kaufen. Ne, das ist klar. Ja. Wer, ich sag mal, irgendeinen anderen aus dem Wettbewerb hat, der muss die jetzt auch nicht kaufen. Und generell muss man die auch gar nicht kaufen. Das ist ganz klar. Aber als Idee, als mal zum, ja, drüber nachdenken oder mal beobachten, denn eins hat die Aktie seit dem IPO nicht gemacht. Sie ist nicht angestiegen. Was natürlich davon zeugt, dass sie ein bisschen höher bewertet an die Börse gekommen sind 2024 und aktuell einfach in der Seitwärtsphase stecken. Aber umso interessanter könnte natürlich auch jeder Abverkauf auf dieser Seitwärtsphase sein. Das heißt, wenn die Tiefste einmal wieder getroffen werden, so um die 24 bis 26 Dollar, könnte man durchaus immer mal eine Möglichkeit haben, einzusteigen und dann vielleicht auch, oder einen Sparplan, wenn man sagt, ich bin da überzeugt von dieser Idee, denn machen wir uns jetzt vor, dieser Bedarf wird natürlich nicht weniger. Also der Markt steigt, auch hier wieder mehrere Player, die davon profitieren und Standard Aero wird sicherlich einer davon sein. Wenn der Aufwärtstrend anspringt, kann man sich natürlich schon mal positionieren über einen Sparplan ganz, ja, ganz entspannt und macht dann, denke ich, langfristig auch nicht so viel falsch.
Na, auf jeden Fall. Also auch nochmal, wie gesagt, einlesen etc. Und wenn das erledigt ist, dann nein, das ist gut. Das ist wirklich gut.
Genau, also für mich bei ein Hold kann man sagen, wenn man überzeugt ist. Ich selber würde es nicht kaufen, es ist nicht so ganz mein Geschäftsmodell, aber ich fand es eben spannend, das zu beobachten und habe sie auch weiter auf der Watchlist. Nicht um sie selber zu kaufen, sondern einfach um die Information, sollte da was passieren oder auch mal ein Aufwärtstrend gebildet werden, hier natürlich der Community mitzugeben, die ja auch durchaus mal auf sehr qualitativ hochwertige, nicht softwarelastige Aktien setzen möchte. Hoffe ich, denke ich.
Also wer Sicherheit im Depot will und die noch versichert haben möchte, der schaut sich einfach mal ein Unternehmen an, in das ich selber investiert bin, nämlich die Munich Re. Und sie versichern die Erstversicherer. Und das ist natürlich, dazu gibt es noch die schönen Leute, ja, von der Mannheimer Versicherung. Wir wissen, Budapest lässt grüßen.
Ergo.
Und Ergo, genau. Also immer schön Party. Und wer auf sowas Bock hat, der kann nur gut sein. Und muss dann natürlich auch ins Depot. Nein, Spaß beiseite. Skandal, Skandal. Kann man sich, gibt es wunderschöne Podcasts zu, kann man sich mal anhören, was da so alles abgegangen ist und wem da so einer abgegangen ist. Und da muss man einfach sagen, ich habe es trotzdem im Depot. 20% Dividendenerhöhung angekündigt diese Woche, Marcel. Und es ist eigentlich ein mega Geschäftsmodell. Also wirklich Rückversicherung, das ist auch etwas, das wechselst du einfach auch nicht so schnell als Erstversicherer. Ich glaube, der Markt ist schon hier aufgeteilt. Es gibt eigentlich so die großen 10 auf der Welt, würde ich sagen. Und da sind wir Deutschen auch wirklich Marktführer. Ja, mit Munich Re, mit Hannover Rück, mit einer Talanx. Also hier haben wir wirklich tolle Unternehmen dabei. Und ich finde, hier sollte man einfach, es ist ein No-Brainer. Ja, weil sie profitieren, so doof es ist, von Katastrophen, von Pandemien. Und selbst wenn sie mal einen Rücksetzer haben, wegen dem Klimawandel zum Beispiel, auch wenn irgendeine Naturkatastrophe ist, sie können danach die Prämien einfach wieder erhöhen, ohne mit der Wimper zu zucken, ja. Und das ist doch eigentlich was wirklich Spannendes. Und sie zahlen sehr gute Dividenden. Also 20% musst du auf dem Niveau auch erstmal weiter auszahlen. Und ich glaube, sie werden auch ein riesen KI-Profiteur werden. Ja, weil KI wird viele Menschen auch ersetzen. Ich glaube, in dem Versicherungsbereich auf jeden Fall.
Ja.
Und deswegen glaube ich, werden wir hier bald eine Gewinnskalierung sehen. Also das Gewinnwachstum wird zunehmen. Und ich finde, wenn man sich jetzt hier für ein KGV von 11 bis 10 bis 11 einkauft, kann man doch hier gar nicht viel falsch machen. Dazu gibt es noch 4% Dividendenrendite. Und deswegen frage ich dich, wie siehst du denn den Chart?
Ja, der ist ja richtig gut gelaufen, die letzten, muss man ja sagen, Jahre auch, ne? Und ja, aktuell ist es mal ein paar Monate jetzt oder ja, schon ein bisschen mehr, oder ja, deutlich ein paar mehr Monate, aber sind sie in einer Korrektur, die aber doch sehr defensiv verläuft. Also es ist nicht so, dass sie abschwächt, sondern die macht eine Art Pause, diese Aktie. Das ist relativ normal nach so einem extremen Anstieg und so auch sehr stabilen Anstieg. Und da kann man im Prinzip jetzt auch über den Sparplan nach und nach zukaufen. Wenn der Ausbruch hier gelingt, dann wird wahrscheinlich auch die Aktie wieder zurück in den langfristigen Aufwärtstrend finden und diesen fortsetzen. Bis dahin gemütlich laufen lassen und einen großen Abverkauf sehe ich ja auch nicht. Die Bewertung lässt ja gar nicht zu, dass da so viel runtergehen kann und sollte. Also wie wäre mir jetzt schwer zu erklären, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie das passieren soll. Tolles Unternehmen.
Ich finde, das ist auch wirklich eine Aktie für die Ewigkeit. Also ja, das ist so ein fürs Retirement-Depot. Und ich finde, Marcel, das ist auch deine Pflicht, die deinem Sohn ins Depot zu legen.
Ja, Also mit Pflicht um die Ecke, ja. Also wenn ich groß bin, ich denke drüber nach, Philipp. Ich denke drüber
Solltest
nach.
Du.
Ich bin ja nicht ganz so der größte Fan von einigen Armen der Munich Re, aber du hast natürlich...
Ja, aber du kannst ja auch nach Hannover rück ins Depot legen.
Das stimmt. Ich habe ja selber eine Rücksversicherung.
Siehst du?
Ich habe ja selber die Hamilton Insurance Group.
Ja, also Kleiner, du hast ja bei der fein. Hannover sogar, hat man sogar noch den Vorteil, dass die ja zu Talanx gehören und die Talanx nutzt die ja richtig als Cash-Cow. Also wer auf richtig Bock hat auf Dividenden, der könnte sich langfristig sogar vielleicht die Hannover Rück anschauen.
Ja, also viele Wege führen hier nach Rom. Tolles Unternehmen. Ich glaube, macht man erstmal generell nichts falsch. Buy and Hold hat sich, glaube ich, immer gelohnt bei diesem Unternehmen. Dividenden, krass, schon angesprochen. Wachstum ist 20% erhöhen auf dem Niveau. Philipp, das ist schon wirklich Brett. Das muss man sagen. Ja. Du bist investiert. Du bist, glaube ich, auch im Plus. Ja,
ich glaube, ich habe heute mal reingeschaut. Leichte Minus, aber so
ja,
what?
Ja. Hast ja, so lange hast du ja noch nicht, ne?
Boah, jetzt hast du mich. Jetzt muss ich mal wieder nachgucken.
Ja, ich will schon ein bisschen herausfordern. So ist es nicht.
Ich habe die Munich Re seit 29.07.25 und bin 8% im Minus. Oh. Kannst gleich mal gucken, wie läuft denn der Monat bisher? Minus 0.33%. Ajo. Was ist denn hier schon wieder? Minus 16% von Novia? Ich mache hier schon wieder zu. Aber plus 25% CrowdStrike. Also ja, schaltet in zwei Wochen live wieder ein, wenn wir sehen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ne?
Ja. Hinten kackt die Ende, hast du immer gesagt, ne?
Ja, genau so sieht's aus.
Genau, haben wir es wieder. Philipp, ich habe ein paar Quartalszahlen mitgebracht. Die waren ein paar Highlights diese Woche, die auch durchaus die Community interessiert, so wie wir auch teilweise angesprochen wurden oder dann auch angeschrieben wurden. Deswegen habe ich gedacht, nehmen wir doch hier ein paar Beispiele mit und schauen uns das mal an. Und würde ich gerne beginnen mit Hewlett Packard Enterprises. Disclaimer, ich war mal investiert. Ja, ich bin nicht mehr investiert bei HPE. Und sie hatten ja Juniper Networks übernommen vor nicht allzu langer Zeit. Und die sind jetzt quasi in den Zahlen aufgetaucht, weshalb auch die Wachstumsraten natürlich hier zu bereinigen sind. Aber der Umsatz von fast 10 Milliarden Dollar in dem Quartal waren schon sehr gut und ein Wachstum von 18%. Und Philipp, kurze Brücke zu Oracle am Anfang. Oracle war ein Dino, der sehr, so ein bisschen behäbig war, ein Dickschiff. Hewlett Packard Enterprise ist auch eine Art Dickschiff, die sich natürlich neu erfinden mussten und jetzt mittlerweile durch die Abspaltung von HP selbst, also von dem Hardware-Geschäft, sind sie natürlich zurück in gute Wachstumsraten gekommen. Und auch hier hat man einen deutlichen Gewinn über den prognostiziert oder ausgeben können in dem letzten Quartal. Das Networking Revenue, also sprich der Umsatz für diese neue Geschäftseinheit, ist auch das neue Powerhouse in diesem Unternehmen mit 150% Wachstum, natürlich auch aufgrund der Übernahme von Juniper. Die Rule of 40 ist sehr solide bei 25,6. Wir reden nicht von einem klassischen Softwarekonzern, sondern eben für auch Hardware, die ja hier auch mit einem Surfergeschäft mit dabei ist, weshalb da natürlich der Wert trotzdem sehr gut ist. Die Free Cashflows sind auch sehr gut und vor allem ein großer Sprung im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen möchten, da hat man natürlich hier die Highlights so als Uniper Turbo, denn das Segment konnte durch die Fusion stark zulegen und ist auch mittlerweile 30% des Gesamtumsatzes. Und Data Center Networking ist eben hier um 380% gestiegen. Das ist sehr cool. Profitabilität ist auch gesprungen. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 36,6%. Ist auch sehr, sehr starker Anstieg. Und den Ausblick hat man auch anheben können, sogar relativ deutlich, was natürlich wiederum zum einen die Aktienkurs treibt und zum anderen natürlich auch die etwas höhere Dividendenrendite durchaus unterstreicht. Und das Green Lake Momentum ist weiter sehr positiv. Das ist nämlich die Abo-Plattform, die es ermöglicht, auch das Hybrid-Cloud-Thema zu machen. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Auch hier hat man richtig zugelegt. Genau, die Lowlights waren so ein bisschen, dass das Server- und Storage-Geschäft gesunken ist, Philipp. 2,7% ging das runter. Da kann man durchaus mal die Frage stellen, wie kann das sein bei so einem stark wachsenden Geschäft? Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Auslieferungen sich verzögern bei KI-Systemen aufgrund von Komponentenmangel. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Preise auch durchaus wieder antreibt, Philipp. Das sind ja so ganz klassische betriebswirtschaftliche Themen. Auch die Rohstoffkosten sind natürlich gestiegen und HPE warnt hier vor stark steigenden Preisen für DRAM und NAND, also sprich die Speichervarianten, die auch KI natürlich starke Nachfrage bekommen. Und das könnte weit ins Jahr 2027 die Margen belasten. Die Verschuldung durch den Uniper-Deal sind die Verbindlichkeiten auf über 50 Milliarden Dollar gestiegen, was natürlich wirklich ein sehr großer Batzen ist im Vergleich zur Market Cap. Das muss man, glaube ich, immer auf dem Schirm haben. Da ist die Verschuldung von Oracle noch ein Witz dagegen, muss man sagen. Wie steht das ganze Unternehmen HPE zum Thema KI? Und da muss man sagen, sind sie sehr erfolgreich als Architekt hinter den ganzen KI-Clustern. Und das liegt jetzt vor allen Dingen auch mit an der Übernahme zum einen von Uniper. Und auch hier hat man gute Aufträge. Und während alle auf die GPUs schauen, also auf die speziellen Chips, die eben KI-technisch sehr stark liefern, liefert HPE die Straßen, ja, kann man sagen, also die Switches und Router. Das ist so ähnlich wie bei Arista Networks. Die sind quasi dahingehend im Wettbewerb zu Arista Networks. Aber dass die Daten eben schnell genug fließen, braucht man hier eben ganz viele Switches, Router auch unterschiedlicher Art und Weise. Und dieser Markt ist eben auch sehr groß, weshalb auch nicht nur einer gewinnt, wie Arista, sondern eben auch mehrere. Auch Cisco Systems ist natürlich in dem Markt mit drin. Und ich glaube, es ist manchmal ganz spannend, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Für alle Dividendenjäger finde ich immer noch ein sehr spannendes Unternehmen. Oder Philipp, was sagst denn du dazu?
Ja, ich würde mich tatsächlich aber gerade aus diesem Business fernhalten, weil, wie du schon sagst, das Thema Komponenten, das haut auf die Margen und das, da kann ich dir nachher mal noch kurz offline was zu erzählen. Darf ich jetzt hier so nicht sagen, aber ist spannend. Ich würde mir aussuchen, ob Adobe oder UiPath, wenn es für dich okay ist. Ich würde sagen, als nächstes sprechen wir mal über UiPath.
Okay, sehr gerne, Philipp, denn UiPath ist ja insofern spannend, dass sie eigentlich hier auch wieder meinen Aktienfokus zurückgerutscht sind, weil sie in den letzten Quartalszahlen ganz klar gezeigt haben, dass sie von dem neu aufkommenden KI-Thema stark profitieren, neue Kunden begeistern können, auch alte Kunden begeistern können. Das zeigen auch hier wieder die nächsten Quartalszahlen oder die aktuellsten, denn auch hier konnte man im Umsatz deutlich einen Beat generieren, also über den Erwartungen liegen, 14% Wachstum. Am Ende hat man auch wiederkehrende Umsätze, die 11% gewachsen sind, das ist sehr solide. Und unsere NRR, unsere Kennzahl, die ja auch zeigt, wie sich das Unternehmen so insgesamt entwickelt, ist bei 107. Das ist stabil, also sprich, es wird nicht rückläufig, aber trotzdem noch relativ niedrig. Es gibt andere, die natürlich auf 125, und man sagt ja, ab 110% ist es wirklich sehr gesund. Das heißt, sie sind sehr nah dran an sehr gesund. Das Unternehmen profitiert eben jetzt nach und mehr und nach wie vor immer mehr durch KI, auch in Richtung höhere NRRs. Und die Rule of 40 liegt bei sagenhaften 45%, auch da also sehr, sehr positiv. Wenn man das mal so in den Kontext setzt, entwickelt sich UiPath in die richtige Richtung. Dazu hat man das erste Mal im Gesamtjahr 2026 einen Gewinn nach GAAP ausgewiesen, also einen echten Gewinn, muss man sagen. Und das heißt, hier wird man also operativ auch erwachsen. Und vor allen Dingen, das ist Agentic AI Momentum ist hier ganz wichtig, weil gerade die wiederkehrenden Umsätze aus den KI-Produkten die $200-Marke schon erreicht haben. Und das eben mit diesen neuartigen Agentic Automation Konzepten, die eben gerade auch bei vielen Softwarefirmen gerade für Angst sorgen. Also sie implementieren das schon, bei ihren Großkunden kommt das sehr gut an, dass eben der KI-Agent selber erkennt, welche nächste Aufgabe habe ich, danach die Aufgabe und die nach der Aufgabe, also jetzt nicht nur eine stumpfe Sache, sondern eben wirklich da so ein bisschen mitdenkt und ganze Prozesse eben übernehmen kann. Und das ist tatsächlich sehr gut. Sie haben einen starken Cashflow mittlerweile, der ist dahingehend auch gut gewachsen oder angestiegen. Und bei einem Cashpolster von $1.7 Milliarden kann man jetzt auch nicht gerade sagen, dass sie schlecht finanziell dastehen. Dazu haben sie noch einen Vorsprung, und zwar die Zertifizierung, die sie bekommen haben für ihre Automatisierungsplattform. Und das für weltweit, also die zählt richtig gut. Das ist eine Zertifizierung, die leider nicht von UL Solutions kommt. Ich habe extra geguckt, Philipp, weil wir das Thema ja auch schon mal hatten. Aber ist tatsächlich eine Zertifizierung von einem sehr großen Wirtschaftsprüfer in den USA. Aber das zeigt natürlich auch den Burggraben für die regulierten Enterprise-Sektoren. Also diese Kunden, diese Großkunden werden ja nicht jetzt einfach mal so unselektiert ein paar leichte, schnell zusammengebastelte, über KI entwickelte Alternativen suchen, sondern können natürlich hier über UiPath viel leichter und wahrscheinlich auch seriöser den Zugriff bekommen. Die verhaltene Guidance ist so ein bisschen, was auf den Kurs drückt anfangs. Das heißt, man hat einen doch etwas konservativen Ausblick gewagt. Das war natürlich nach so einem ordentlichen Quartal ein bisschen negativ treffend, und eben das wiederkehrende Umsatzwachstum ist bei 11% zwar solide, aber eben nicht mehr ganz so, wie sie es mal früher hatten. Aber ich glaube, ganz so aus dieser Zeit ist ja erstmal die Bewertung auch nicht mehr. Ne? Deswegen, meinen Augen, ziemlich cool. Die Besonderheit, 14 der Top 20 Kunden nutzen bereits eben diesen Agentic Future. Das heißt, es hat natürlich auch dann wiederum gute Netzwerkeffekte. Und man ist dabei, dass zum Beispiel ein Kunde berichtet, durch KI-Automatisierung über $200 Millionen in 3 Jahren einsparen zu können. Und wenn der Kunde Geld spart, ist die Software meistens schon mit bezahlt von UiPath, was natürlich wiederum eine Win-Win-Situation ist. Oder wie sagst du das, Philipp?
Ja, also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich finde, sie überrascht mich. Ich würde jetzt gerne sehen, dass hier das Umsatzwachstum, das muss schneller werden. Ja. Die müssen jetzt Cross-Selling machen. Das muss jetzt klappen.
Aber das sieht schon gut aus, Philipp, weil sie kommen ja von 5-6% Wachstum.
Genau,
ne? Das
muss also jetzt sagen. Es muss schneller werden. Da geht noch ein bisschen mehr, glaube ich, im Sales.
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das wissen die auch selber. Und ich glaube, das haben sie ja schon angeschoben. Wie gesagt, das waren vorher 5-6% Umsatzwachstum. Das ist nichts gewesen, ne, für eine Softwarefirma dieser Art. Und jetzt merkt man eben, dass das Ganze skaliert, dass das wieder Rückenwind kommt durch das ganze Thema KI. Und sie kriegen es eben umgesetzt, was mir sehr gut gefällt, gerade auch bei dieser Bewertung. Ja, also wenn wir auf die Bewertung schauen, wir haben es keine Folie dazu, aber die ist echt gering, wenn man auch bedenkt, dass sie so viel Cash haben. Ist sie jetzt nicht teuer bewertet, nach wie vor nicht. Und deswegen glaube ich, ist das Chancen-Risiken-Verhältnis für Software, für auch KI durchaus spannend. Wenn ein KGV von 14, Leute, ne, das ist doch völlig in Ordnung. Da kann man, glaube ich, ganz entspannt auch mal, auch nicht hier unter den besten oder ersten 10 Aktien, ne, da gehört sie nicht hin, aber wenn man sagt, ich möchte hier weiter ergänzen und vielleicht auch das Thema KI für die Zukunft mitnehmen, dann glaube ich, hat man hier einen ganz guten Kandidaten. Ich bin investiert, bin ganz, ganz leicht im Minus, aber werde auch weiter investiert bleiben, weil mir das eben sehr gut gefällt, die Entwicklung, und die Richtung stimmt.
Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Also wirklich, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Unternehmen, das ja Totgesagte leben länger, oder sind wir doch eher auf dem absteigenden Ast? Kommen wir zu Adobe. Vielleicht hätten sie einfach mal die PDFs, jede PDF-Creation müssten sie monetarisieren.
Ja, aber was soll ich sagen? Adobe macht Rekorde. Das ist wirklich verrückt. Also Adobes Quartal war rekordverdächtig. Sie haben einen sehr starken Umsatz ausgewiesen, 12% Wachstum. Deutlich die, also da wirklich auch Analystenschätzungen waren auch wirklich darunter. Gewinnseitig hat man einen richtig starken Beat gemacht, auch da deutlich pro Aktie überperformt. Die wiederkehrenden Umsätze waren sehr stabil im zweistelligen Wachstum, auch sehr gut. Und die Rule of 40 liegt bei knapp 60, also auch das sehr, 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 sehr stark. Und was hat die Aktie gemacht? Die ist 6% runtergerutscht. Ich kann es mir nicht so richtig erklären, außer mit Angst und einer gewissen Irrationalität. Denn man kann schon durchaus sagen, dass die KI-Monetarisierung einfach zündet. Also das Management selber hob es auch hervor, dass die AI-First wiederkehrenden Umsätze im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht wurden. Über ein Drittel des Neugeschäfts wird mittlerweile durch KI-Features beeinflusst. Die Nutzerbasis wächst massiv, also genau im Gegenteil zu dem, was alle befürchten, dass die Nutzerbasis kleiner wird. Nein, sie wird größer über Acrobat, über Express und vor allen Dingen über Firefly, stiegen hier um 17% an. Und ja, das ist wirklich on top und wieder ein Rekord-Cashflow konnte generiert werden von sagenhaften fast 3 Milliarden Dollar. Man hat dazu noch eine Übernahme im Fokus von SEMrush, die 2 Milliarden Dollar kosten wird. So ein Schlüssel für die generative Engine Optimation, also Sichtbarkeit in KI-Suchen zu optimieren und positionieren. Also auch nochmal spannend, wie sie das dann integrieren werden. Was ist eben nicht so gut? Was sind die negativen Sachen? Ja, die Skepsis vom Markt ist einfach Wahnsinn. Trotz dieses wahnsinnig guten Beats und dieses extrem guten Quartals ist die Sorge da, dass spezialisierte KI-Startups wie Sora von OpenAI oder eben auch andere, wie zum Beispiel von Canva, die jeweiligen Möglichkeiten langfristig Marktanteile abknabbern können. Und ja, das ist eben nicht vom Tisch und der Serviceumsatz ist gesunken, also im Bereich Services und Other Revenue ging es eben 19% zurück, aber das ist eben auch nicht mehr ganz das Wichtigste für Adobe und das ist, glaube ich, auch kommuniziert vom Unternehmen, also auch keine Überraschung. Vor allen Dingen das Thema KI, Firefly wird zum Standard und hier sagt man also auch die generativen Credits. Die Nutzung von KI-Credits ist ja so das Thema, ne? Dass man etwas macht und bei dieser Umsetzung wird dann eben durch diese Credits bezahlt. Wenn man wieder neue braucht, bezahlt man eben auch wieder an Adobe und das stieg im Vergleich zum Vorjahr um das Dreifache. Halt, das ist schon wirklich eine harte Metrik, die richtig zeigt, wie erfolgreich sie damit sind und auch die Integration von Video-KI in Premiere Pro wird als der nächste große Wachstumstreiber für 2026 gesehen und vorbereitet. Insofern glaube ich, dass wir auch nächsten Quartale wieder wirklich Rekorde sehen. Und bei dieser Bewertung, Philipp, ist es wirklich schwer. Ich hatte auch mal die KI gefragt, wie relevant ist das denn überhaupt, wenn dann, keine Ahnung, der Fotograf, der kleine Webdesigner oder wer auch immer da um die Ecke sein Adobe-Abo kündigen würde, weil er eben durch leichtere Apps wie Canva oder so vielleicht einfach günstiger rankommt. Das ist dann halt einfach ein Betrag der Gesamtsumme des Umsatzes von 30% ist. Das heißt, 70% sind Enterprise. Und wenn das bisher implementiert ist und diese Enterprise-Versionen, die ja dann auf jedem Rechner der Mitarbeiter ist, die damit arbeiten können und offensichtlich sehr erfolgreich mit diesen ganzen KI-Anwendungen, die sie schon integriert haben. Die Anwender bezahlen es ja nicht selber, sondern die großen Firmen machen diese Enterprise-Lösungen, die dann natürlich hier auch einen echten Player an der Hand haben, der weiter innovativ bleibt und sehr erfolgreich bleibt, weshalb ich eben mir nicht vorstellen kann, klar, wackeln hier die 30% Umsätze, aber ja auch nicht vollständig. Ist ja nicht so, dass jeder gleich darauf verzichtet und das auch nicht von heute auf morgen passiert. Aber gleichzeitig wachsen halt die Enterprise-Lösungen extrem und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht gesehen wird vom Markt und hier durchaus eine Chance ist. Ich bin nicht investiert, weil ich einfach ich kann diese Skepsis am Markt noch nicht nachvollziehen und vor allem kann ich ja keinen Boden erkennen, was diese Aktie natürlich auch ein bisschen schwer zuträgt. Aber von dem, wo sie mal waren und bewertungstechnisch sind sie natürlich weit, weit, weit weg. Dann werden sie auch wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber selbst wenn die 70% nur noch performen werden, sind sie einfach ein Schnäppchen, Philipp. Ich weiß nicht. Ich finde es krass.
Sie sind günstig, aber ich weiß nicht, was. Na, ich kann mich dazu gar nicht äußern. Also ich würde die Finger davon lassen.
Ja, aktuell ich auch. Einfach weil der Trend nicht stimmt, weil die Angst größer ist als ein rationaler Blick, wenn eine 11. KGV von 11,5, 110 Milliarden Market Cap. Sie waren mal bei über 250. Also
Wahnsinn.
Ja, und dann Rekordzahlen. Also es ist nicht so, dass die Umsätze zurückgehen oder irgendwelche Kennzahlen zeigen, dass die Kunden wegrennen. Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben mehr Kunden denn je. Das ist schon, also ist schon wirklich spannend. Wild, wie der Hund da davonläuft, dem Herrschen.
Naja, ich bin gespannt. Ich brauche noch eine Spekulation von dir diese Woche.
Ja, ich glaube, dass Adobe trotzdem schlechter performen wird als die Nasdaq. Obwohl das nicht nachvollziehbar ist. Aber das wird meine Spekulation.
Wird schlechter
einfach,
laufen
ja.
als die Nasdaq.
Genau, weil einfach die Angst größer ist und vielleicht auch völlig unbegründet, aber es zieht sich eben. Ja, das wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Es ist so eine Art Amoklesschwert. Ja. Du hast auch was mitgebracht, Philipp.
Ja, na, unser Kapitalist. Und ich habe ziemlich böse auf die Finger bekommen von ihm.
Ja, möchte sein.
Weil er gesagt hat hier, ey, ich kann den Markt nicht schlagen, wenn du meine Order nicht ausführen kannst. Und da hat er ja recht. Also, lieber Kapitalist, ich möchte mich in dieser Form aktuell bei dir recht herzlich entschuldigen. Bitte um Nachsicht. Und ich habe ihn gefragt, hey, was müssen wir denn machen? Ja, und er sagte, also, die folgenden drei ignorierten Orders, das Toast-Desaster, sofort komplett verkaufen. Microsoft ist schon wieder abgerutscht. Wir hätten besser verbilligen können. Und TSMC ist fantastisch gelaufen, aber der Klumpen wächst. Also was haben wir gemacht? Aktionsplan, 100% Toast verkauft. TSMC um etwa ein Drittel auch wieder raus. Und wir haben alles Übrige in Microsoft investiert.
Wow.
Also wir haben hier richtig stark nachgelegt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Also Microsoft ist jetzt ein wirklicher Klumpen auch hier. Und hat, aber er will es ja machen, er will ja schlagen. Und haben jetzt eine Gewichtung von 14% bei Microsoft. Also
krass.
Ich bin gespannt. Ich schaue noch mal kurz, bevor wir zum Ende kommen, in unser The Future Starts Now, wie es hier aussieht und was aua. Sehen wir da?
Aua, aua.
Circus 48%. Naja, gut. Ich würde sagen, Marcel, wir machen eine Decke drauf.
Ja, besser ist.
Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei euren Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.